Der Börsenradio To Go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. heiko-theme.de.
Börsenradio Network AG. Marktbericht.
Mit 18.118 Punkten geht der DAX zu Wochenbeginn aus dem Handel. Trotz solider Inflationszahlen ein kleines Minus von etwa 0,25%. Fester der MDAX 26.344 Punkte, ein Plus von 0,7%. Die Zeichen stehen also weiterhin auf Zinssenkung der EZB Mitte des Jahres. Vorher, nämlich am Mittwoch schon, outet sich die US-Notenbank Fed. Die US-Börsen starten freundlich in die neue Woche. Anleger rechnen weltweit mit soliden Bilanzen für das erste Quartal. In den USA beispielsweise öffnen Apple, Amazon, AMD, Supermicro Computer und Eli Lilly ihre Bücher. Und bei uns legen Lufthansa, Adidas, Volkswagen, Mercedes und Vonovia Zahlen zum ersten Quartal vor. Die Aktie der Deutschen Bank verliert knapp 9%, über 1 Milliarde Euro stellt man vorsichtshalber zurück im Streit um die angeblich zu billige Übernahme der Postbank. Die Interviews vom Tage sind heute die Interviews der vergangenen 3 Tage, denn Börsenradio war mit dem mobilen Sendestudio in Stuttgart auf der Finanzmesse Invest. Herrliches Wetter, sowohl draußen als auch an der Börse, lockten Besucher und Aussteller gleichermaßen an. Peter Heinrich und Andreas Groß haben ein abwechslungsreiches Interviewprogramm zusammengestellt. Sie hören jetzt jeweils Auszüge. Für die kompletten Interviews registrieren Sie sich bitte bei börsenradio.de.
Ja, mein Name ist Heiko Böhmer, ich bin Kapitalmarktstratege bei Shareholder Value Management.
Was ist denn der USP von Shareholder Value Management? Und damit drehen wir das Thema ein bisschen weiter. Ihr investiert in wunderbare Unternehmen. Also diesen Satz, diese Formulierung finde ich auch wunderbar. Aber als Journalist frage ich natürlich sofort, wann ist denn bitteschön ein Unternehmen wunderbar?
Ja, dieser Term ist tatsächlich irgendwann mal in einem Geschäftsbericht aufgetaucht von Berkshire Hathaway, man glaubt es kaum. Und diese Wonderful Companies, die beschrieben werden, sind eigentlich genau diese Firmen, die vielleicht nur ein bisschen mehr wachsen als der Gesamtmarkt oder die vielleicht nur ein bisschen höhere Ertragsmargen haben als der Durchschnitt. Das Ganze aber schaffen, über einen langen Zeitraum durchzuhalten. Und dann haben wir so diese wunderbaren Firmen, die sich dann beispielsweise auch zeigen durch diese Burggräben. Ja, wir sprechen ja oft drüber, aber diese wirtschaftlichen Vorteile, das ist einfach das, was Firmen auszeichnet. Wenn ich ein gleiches Produkt oder eine gleiche Dienstleistung anbiete, kann aber aufgrund verschiedenster Faktoren höhere Erträge damit erzielen. Und das über eine lange Zeit, das zeichnet Unternehmen aus, das bringt eine Überrendite. Und genau diese Unternehmen suchen und finden wir auch.
Welchen Fehler darf man denn da eigentlich nicht machen bei der Beurteilung eines Unternehmens?
Ja, man darf nicht auf die sogenannte Moat-Falle hereinfallen. Also es gibt Dinge, die sehen nach außen super aus, als wäre das ein sogenannter Burggraben. Aber dann guckt man ein bisschen genauer hin und dann ist es das gar nicht. Also Management ist sowas. Das kann wichtig sein für ein Unternehmen. Es gibt immer mal wieder herausragende Manager, die sicherlich eine tolle Leistung auch bringen, auch über einen langen Zeitraum. Aber das ist jetzt nichts, was in Stein gemeißelt ist, was auch immer so bleiben muss. Auch selbst der beste Manager greift mal daneben. Auch ein Buffett hat daneben gegriffen im Laufe seiner Karriere, definitiv. Also das ist ein Ding, wo man auch nicht drauf reinfallen darf, sind beispielsweise so Trendprodukte. Das ist ja auch so eine Nummer. Also Trendprodukte, wenn man quasi das neueste, beste Handy hat und was dann aber technologisch eben keinen Standard setzt, sondern einfach von anderen überholt werden kann. Nokia war so ein super Beispiel dafür, Marktführer vor 20 Jahren. Dann kam das Klapphandy und dann kam das Smartphone und dann war Nokias Stern gesunken schon sehr schnell. Also man muss wirklich genau hingucken und das ist genau unsere Arbeit oder die Arbeit unserer Analysten, genau abzuklopfen, ob wirklich solche Wettbewerbsvorteile vorliegen.
Mein Name ist Frank Benz, Vorstand der Benz AG, Partner für Vermögen mit Sitz in Stuttgart. Wir beraten Mandanten bei allen Fragen zum Thema Geld, Vermögen oder Generationenplanung. Was uns ganz wichtig ist, wir sind produktneutral und unabhängig.
Bin ich voll und ganz bei dir, also da braucht man keinen Stempel. Also da ist im Grunde genommen das Thema ESG gelebt. Und du hast das Thema angesprochen, finanzielle Bildung. Da steht es nicht so gut darum, da muss was getan werden. Und wenn es nur der Schriftzug der Benz AG auf den Trikots der Handballer vom TSV Dazisau ist. Aber wir treffen uns ja hier auf der Invest. Das Finanzevent für deine Zukunft, das ist der Slogan in diesem Jahr. Das ist natürlich jetzt kein Familienausflug für die Familie Benz hier. obwohl die halbe Familie dabei ist. Was bedeutet für dich ganz persönlich der Besuch auf dieser Invest? Triffst du Freunde, triffst du Bekannte, bist du auf Kundensuche, hörst du dir die Vorträge an? Ist ein Heimspiel für dich.
Erstmal ein Heimspiel, das ist richtig, und zwar ein langjähriges Heimspiel, vor und hinter Mikrofon, vor und hinter der Kamera über viele Jahre. Früher bin ich vielleicht mit dem Ansatz gekommen, man trifft Kunden, die Interesse an Geldfragen haben, und die könnte man dann akquirieren, was sich dann über die Jahre als ein gewisser Läuterungs- oder Prozess entwickelt hat, dass es doch anders aussieht. Rückblickend kann ich sagen, ich finde es grundsätzlich eine gute Idee. Was mir immer noch zu kurz kommt, ist das Thema Bildung. Es gibt unter anderem eine Geschichte, wo ich eben gerade speziell die Börse Stuttgart hervorheben möchte oder auch andere Börsen, dass die in der Zwischenzeit Führungen für Schulklassen machen, dass die Seminare anbieten für den Privatanleger, rein für Frauen, für Schüler, für ich weiß nicht was. Also ich muss sagen, da hat sich in der letzten Zeit sehr viel getan. Was noch ein großes, aus meiner Sicht ein großes Problem ist, und da stoßen wir halt sicher wieder in die Sphäre in der Regulierung und der Politik, dass es immer wieder Themen gibt, die ausgerufen werden. Also heute oder dieses Jahr ist eben das, in letzter Zeit das Thema mit Influencer und mit Bloggern. Vor Jahren hatten wir Gold, vor einiger Zeit hatten wir den Bitcoin, dann hatten wir vor längerer Zeit, was die meisten, die heute bloggen und Influencer nicht wissen, da hatten wir die Mittelstandsanleihen. Das waren Modeerscheinungen, will ich mal sagen, oder vor vielen Jahren gab es dann die Emerging Markets und die BRICS. Ich glaube einfach, gewisse Dinge überlagern dann den klassischen Prozess, dass man einfach sagt, nein, ich will eines, ich will die Menschen sensibilisieren, und wir alle, also die Branche, egal ob Bank, Vermögensverwalter, Privatanleger, wir alle können nur profitieren, wenn wir einen mündigen Bürger, Schrägstrich Anleger, Anlegerin bekommen, weil der kann schon unterscheiden, so wie er es im Regal auch unterscheiden kann, ob er für eine gewisse Ware einen Preis zahlt oder lieber nicht, oder ob er eine andere Ware dafür nimmt, ob die Leistung oder das Produkt, was er sich vielleicht einkauft, wenn es ihm vernünftig erklärt wird, dann kann er schon unterscheiden, ob er glaubt, dass das für seine Belange, speziell in der jetzigen Lebenslage oder Situation, von Nutzen ist.
Börsenradio Network AG, das Vorstandsinterview. Jahreszahlen.
Mein Name ist Franz Jurkovic, ich bin der CEO der Weinbex Finanz- und Beteiligungs AG, ein Wiener Unternehmen, das an der Wiener und also auch an der Warschauer Börse gelistet ist.
Wie kann ich mir das vorstellen? Ich meine, der Krieg geht ja schon seit 2 Jahren. War das im ersten Jahr, waren die Abschreibungen auch schon da, nur nicht so hoch? Wie hat sich das entwickelt?
Ja, also ich meine, im ersten Jahr waren natürlich alle positiv, dass sich dieser Konflikt vielleicht schneller löst, und im zweiten Jahr des Krieges ist halt die Realität eingezogen. Wir sind ja hier sehr stark, es ist ja nicht so, dass wir das bilanzieren, wie wir es sehen, sondern dass wir externe Bewerter haben, und die werden dann von unserem Wirtschaftsprüfer noch einmal überprüft, und das sind halt die Werte, wie sie der Markt im Moment darstellt. Dürfen wir eins nicht vergessen, dass wir bei Russland eine sehr starke Rubelkurs sind, die Mieten in Rubel, und dadurch sind auch die Bewertungen in Rubel, und der Rubelkurs hat sich natürlich dramatisch verändert. Im letzten Jahr ist der Rubel sogar kurzfristig sehr stark gestiegen, daher ist ein Teil der Zuschreibungen, die wir letztes Jahr machen mussten, auf den Rubelkurs zurückzuführen, der aber jetzt ein Jahr später relativ stark korrigiert hat, ja.
Also haben Sie im Prinzip 2 Probleme. Einmal die Bewertung der Währung, und zum anderen, wenn Sie da Assets haben in Russland, wie bewertet man dann sowas in solchen Kriegssituationen?
Ja, es ist so, wir haben von den 5 Immobilien sind 4 voll vermietet, und die Miete läuft, und das Hotel geht natürlich nicht so gut wie vor dem Krieg, aber es geht noch immer, würde ich sagen, recht zufriedenstellend, ja. Das heißt, dort sind die Bewertungen relativ leicht zu machen, indem man den Kapitalisierungszinssatz nimmt, der eben gerade zu der Zeit der Bilanzerstellung oder der Bewertungserstellung da ist. Und da haben sie halt verschiedene Tendenzen. Höhere Zinsen bringen niedrigere Werte, aber die höheren Zinsen sind geschuldet einer höheren Inflationsrate, die wiederum höhere Mieteinnahmen bringt, die einen Teil dessen wieder ausgleicht. Und das, was Sie jetzt sehen in der Bilanz, ist praktisch das Produkt dieser Entwicklung.
Wenn Sie jetzt das Portfolio anschauen, wie verteilt es sich jetzt, Stand heute, nach diesen ganzen Abschreibungen?
Ja, es ist die Frage, nach welchem Prinzip Sie das Portfolio bewerten. Ich würde es bewerten über den Gross Asset Value, also den Bruttovermögenswert. Wir haben einen Immobilienwert in der Bilanz 23 von 360 Millionen Euro. Das entspricht 2,68 Euro pro Aktie. Das ist der Bruttovermögenswert, Gross Asset Value. Und der verteilt sich, dass Polen in etwa die Hälfte macht mit 48%, Russland in etwa ein Drittel mit 35%, Deutschland 11% und Ungarn 7%. Das ist der Schlüssel der Verteilung dieser 360 Millionen. Und der Umsatz liegt bei rund 50 Millionen, genau 49,7. Und der verteilt sich wiederum in einem anderen Verhältnis, weil in Russland die Mieten höher sind, allerdings sind auch die Zinsen wesentlich höher. Dort ist Russland 62%, Polen 22%, Deutschland 11% und Ungarn 5%. Und die Bewertungsverluste, die Frage, die Sie mir am Anfang gestellt haben, sind minus 38,3 Millionen und davon entfallen 36,7 auf Russland. Das heißt, nur weniger als 2 Millionen auf die anderen Märkte. Und damit haben Sie eigentlich das Bild schon klar gegeben.
Mein Name ist Lisa und ich bin seit 2020 jetzt als Finanzbloggerin aktiv unter dem Namen Aktiengramm. Habe im letzten Jahr auch ein Buch geschrieben zu dem Thema Aktien-Life-Balance. Und ja, mir liegt es einfach am Herzen, das Thema Finanzen, Börse in die breite Masse zu tragen und da hoffentlich auch Leute zu motivieren.
Aber gegessen hast du offensichtlich die Schokolade nicht, so rank und schlank wie du bist. Ich habe es auch nicht gegessen, weil du mir das abgegeben hast, aber ich sehe so aus. Aber Stichwort Dividende. Wie wichtig ist denn die Dividende bei der Auswahl deiner Aktien? Wir hatten uns Invest 2023 drüber unterhalten und du kannst ja fast von den Dividenden leben, habe ich so im Hinterkopf. Naja, gut, ich übertreibe es.
Ja, es ist für mich schon einer der Hauptmotivatoren nach wie vor, muss ich sagen. Also ich habe jetzt nicht nur Titel, die ausschütten, aber es ist einfach für mich von Anfang an so gewesen, dass mich das sehr motiviert und dass ich einfach auch ich möchte im Prinzip nie meine Aktien verkaufen müssen, um irgendwie realisieren zu können quasi oder um irgendwie an Geld zu kommen sozusagen. Und bei den Dividendenaktien kommen die Ausschüttungen halt sowieso. Das heißt, ich müsste nicht aktiv was verkaufen, um von meinem Depot quasi Erträge zu beziehen. Ich habe auch da den langfristigen, also selbst das vielleicht mal vererben können irgendwann, dass man wirklich so langfristig denkt, dass ich es am liebsten für immer quasi aufbaue. Und da ist für mich dann die Option eben Dividendenaktien kaufen oder ein Fokus auf Dividenden, weil man sich halt nie von den Aktien trennen muss und trotzdem die Gewinne mitnehmen kann sozusagen.
Aber du schaust schon genau hin, wo kommt die Dividende her?
Genau, also da gibt es natürlich auch verschiedene Kennzahlen, die ich mir angucke. Also wie ist die Qualität der Dividende, Historie, Ausschüttungsquote und so weiter. Die ganzen Kennzahlen, die es da eben gibt in dem Zusammenhang. Und da versuche ich dann auch qualitativ gute Unternehmen auszuwählen. Habe aber natürlich in den Anfängen auch die klassischen Fehler gemacht. Hohe Dividendenrendite, oh toll, die nehme ich mal mit. So. Und da ist der Kurs dann gefallen und so weiter. Also die Sachen waren mir auch nicht erspart geblieben damals. Und genau, gehört dazu wahrscheinlich.
Ja, was irgendwie auch dazugehört, habe ich so den Eindruck, ist ein Buch zu schreiben. Ich hatte etliche Gäste heute schon, die entweder ihr Buch gerade geschrieben haben oder gerade dabei sind oder es letztes Jahr schon geschrieben haben, so wie du. Du hast es ja eingangs gesagt, die Aktien-Life-Balance. Entspannt investieren in Wertpapiere und ETF. Warum entspannt? Geht man nicht an die Börse, um irgendwie Spannung zu haben? Thrill, Wall Street?
Gibt es sicher auch viele, die das als Grund haben. Ich habe es, glaube ich, eher so ein bisschen gemeint im Sinne von, dass es eigentlich ja jeden betrifft, auch so ein bisschen deswegen der Titel, weil es einfach zum Leben dazugehört und dann am besten auch entspannt zu investieren und eben nicht den nächsten Hype zu suchen oder das schnelle Geld zu suchen, weil das ja dann eher die Storys sind, die dann nicht erfolgreich laufen oder wo man sich vielleicht die Finger verbrennt und dann gar nicht mehr an der Börse was machen will. Und da würde ich sagen, so der langfristige Ansatz ist entspannt, dann vielleicht besser entspannt langfristig und Stück für Stück investieren. Und darum geht es im Prinzip auch so ein bisschen, dass man das vermittelt hoffentlich. Und einfach auch Motivation, dass man, also ich habe da so ein bisschen meinen Weg erklärt oder wie ich dazu gekommen bin. Und ja, würde mich freuen, da andere auch mitzunehmen.
Wie bist du denn momentan investiert?
Zum größten Teil in Einzelaktien tatsächlich, also so ungefähr 70% und der Rest sind ETFs. Also auch nur Aktien, also ich habe keine anderen Anlageklassen, keine Immobilien oder Rohstoffe oder sowas und da fühle ich mich auch wohl mit, muss ich sagen.
Guten Tag, meine Damen und Herren, mein Name ist Christian Henke, ich bin Senior Market Analyst bei IG in Frankfurt.
Und ich bin Andi Groß vom Börsenradio, herzlich willkommen am Stand, am mobilen Studio hier auf der Invest von Börsenradio. Ihr habt ein Buch geschrieben, hier, das heißt du und dein Kollege Salah Boumidi,
Titel Wohin fließt das Geld? Was wollt ihr denn mit diesem Titel sagen?
Im Grunde ist eigentlich das Buch entstanden, weil wir halt, ne, wir kennen uns ja auch schon seit einiger Zeit immer auf Messen, ganz einfach viele interessierte Anleger kommen und natürlich auch die Frage stellen, ich bin jetzt entweder Neuling, ich bin Anfänger, ich bin fortgeschritten, aber wie investiere ich, was soll ich jetzt eigentlich kaufen? Und das ist natürlich auch für Profis teilweise natürlich schon eine Herausforderung, je nachdem, wie die Marktsituation ist, ja, das richtige Anlagevehikel, das richtige Asset zu finden. Und wir haben ganz einfach aufgrund dieser Erfahrungen und zusammengesetzt ein Buch geschrieben, wie kann ich jetzt als Anleger, ob ich jetzt Anfänger bin oder schon richtiger Profi, trotzdem, wie kann ich mit relativ einfachen Mitteln mir die Märkte anschauen und dann auch die richtigen Märkte, die richtigen Assets und letztendlich am Ende die richtigen Aktien heraussuchen.
Ich habe das Buch ja noch nicht gelesen, was nicht daran liegt, dass ich ein fauler Hund bin, sondern weil es noch nicht zu lesen gibt, aber den einen oder anderen Auszug, den konnte man schon lesen, so zum Beispiel Inhaltsverzeichnis, da habe ich gefunden, Rotation am Markt. Darüber lasst ihr euch sehr intensiv aus. Was bedeutet das für euch?
Naja, Rotation am Markt bedeutet ganz einfach, dass Geld fließt. Dass im Grunde eigentlich schon fast 24 Stunden, 7 Tage in der Woche von einem Kontinent zum anderen, von einem Markt zum anderen. Ja, das heißt also, wir stellen uns am Anfang des Buches die Frage, kaufe ich Aktien, Anleihen oder doch lieber Rohstoffe? Und das Geld, das Kapital rotiert, man bezeichnet das auch als sogenannte, schönes neudeutsche Wort, Asset Allocation, anders formuliert, die Anleger ja schauen, wo bekomme ich die höchste Rendite. Wenn wir jetzt, und das sehen wir ja aktuell, vielleicht am Aktienmarkt ist so ein bisschen ja die Rekordjagd ein wenig vorbei. Und da sieht man schon, das Kapital fließt so ein wenig ab. Denn das Geld, das Kapital verpufft ja nicht. Das heißt, es wird woanders investiert. Und das sind momentan unter anderem in Rohstoffe. Und das ist natürlich das Interessante für den Anleger herauszufinden, ja, mit ganz einfachen Möglichkeiten und Mitteln. Wohin fließt das Geld? Wie ist die Rotation? Das kann man natürlich dann auch runterbrechen. Das heißt also letztendlich auch, was wir bei Aktien sehen, ist jetzt aktuell noch eine Nvidia-Aktie, eine Amazon gefragt oder kommen jetzt plötzlich doch andere Aktien? Ich sage jetzt mal ganz einfach, vielleicht doch Öl?
Börsenradio Network AG, das Börsenradio für Privatanleger.
Und nun Strategien, Taktiken und Marktideen von einem Wikifolio-Trader.
Ja, hallo, mein Name ist Tom Jacobi. Ich bin 41 Jahre alt, bin jetzt zum 4. Mal, glaube ich, im Börsenradio dabei und darf hier über den aktuellen Stand meines Wikifolios berichten.
Ich meine, so Wikifolio-Rang, ich glaube, 40, 41 oder so. Also da auch mit dieser Idee in dieser Wikifolio-Welt ganz vorne mit dabei. Ich habe mal 2 Werte rausgeschaut. Das sind jetzt zunächst einmal die beiden großen mit jeweils 15% Gewichtung im Wikifolio, Sixt und Jock. Jock sind schon unheimlich gut gelaufen. Ist damit jetzt irgendwo das Ende der Fahnenstange erreicht? Und Sixt, die noch so ein bisschen rumdümpeln, die kommen dann demnächst? Oder wie schätzt du das?
Also ja, eigentlich muss man beide als im Moment ein bisschen herumdümpelnd bezeichnen, auch wenn du völlig recht hast, dass Jock auch schon gut gelaufen ist in der Vergangenheit, ist jetzt allerdings doch eher an so einem Pausenpunkt. Nicht umsonst sind das meine beiden größten Depotwerte, weil ich hier eigentlich auf den großen Knall nach oben warte. Ja, auf die Kursexplosion, wenn man so möchte, wie weit die einen dann trägt, muss man natürlich sehen. Aber das Potenzial ist bei beiden wirklich enorm. Ein bisschen unterschiedliche Ausgangslagen gleichwohl. Bei Jock läuft das Ganze über den enormen Umsatzwachstum. Jock wächst ja jährlich über 20%, alleine organisch. Dazu kommt anorganisches Wachstum, das man ohne Kapitalerhöhungen stemmen kann, rein aus den laufenden Gewinnen, aufgrund der sehr überlegenen Technologie. Das viel zu überstrapazierte Wort der künstlichen Intelligenz spielt hier tatsächlich eine große Rolle bei Jock, indem man die bestehende Werbetechnologie mit Hilfe von künstlicher Intelligenz so aufwertet, dass die ohnehin schon vollautomatischen digitalen Prozesse jetzt mit Hilfe der künstlichen Intelligenz Werbeschaltungen der Kunden optimieren kann. So ausstrahlen kann, in Anführungszeichen, das ist ja keine echte Ausstrahlung wie im klassischen Fernsehen, so platzieren kann, wenn man möchte, im digitalen Raum, dass sie die größtmögliche Werbewirkung hat. Und das kann man dann auch noch nach verschiedenen Faktoren optimieren, also ob man jetzt möglichst viele Klicks haben will, ob man möglichst viele Videos haben will, die bis zum Ende angesehen werden. Je nachdem, was man da optimieren will, kann man das alles vorgeben und die KI lernt am laufenden Band dazu, wie diese Wirkung optimiert werden kann. Also ja, man kann sich da wirklich technologisch sicherlich zu den Marktführern in Europa zählen, ist aber noch ein ganz, ganz kleines Unternehmen und genau deshalb wächst man ja eben so stark. Wenn man sich dann das Vorjahres Q1 anguckt, wir haben ja das Q1 gerade hinter uns gelassen und auch das Vorjahres Q2, die waren noch relativ schwach, teilweise auch von Sonderaufwendungen belegt. Das wird dieses Jahr entfallen. Wir sehen zudem das internationale Wachstum, das dieses Jahr deutlich anziehen wird. Es wird auch weitere Expansionen in neue europäische Länder sicherlich geben. Also hier ist eigentlich, es sei denn, es kommt zu einer enormen Krise aufgrund externer Faktoren, aber der Weg ist ja eigentlich vorgegeben, dass dieses gigantische Wachstum, das dann ja auch skaliert, dass das JOC in diesem Jahr ganz, ganz deutlich nach vorne bewegen müsste. Mhm. Und davon kann der Aktienkurs dann perspektivisch nur profitieren.
Ja, mein Name ist Jochen Steiger. Ich bin Gründer und CEO der Swiss Resource Capital AG aus Herisau in der Schweiz. Und auch RohstoffTV.com und CommodityTV.com gehört natürlich auch zu unserem Universum dazu. Wir sind ja die einzigste Kommunikationsagentur für börsennotierte Bergbauunternehmen in der Schweiz und ja, machen, wie es der Name schon sagt, die Kommunikation für die Unternehmen auf Deutsch, aber auch auf Englisch. Sind die einzigste Agentur, wie gesagt, in der Schweiz, aber die größte Agentur im deutschsprachigen Raum und ich würde sagen unter den Top 3 in Europa.
Stichwort Gold, spielerisch oder literarisch hätte ich jetzt fast gesagt, denn ihr macht eine oder einer eurer Referenten macht eine Anleihe bei Goethe, die Leiden ja. des jungen Goldinvestors. Also wie groß sind denn die Parallelen? Also der Werther, ja, setzt er seinem Leben am Ende ein vorzeitiges Ende, weil er so unglücklich verliebt ist.
Ja, genau. Ja, also er hat es ein bisschen tatsächlich literarisch hergeleitet. Ich bin heute Morgen ganz kurz durch den Vortrag durchgeflogen. Ja. Aber ich habe mir extra verkniffen, ihn komplett anzuschauen, weil ich lasse mich vom Thorsten, vom Professor Denin auch immer sehr gerne überraschen. Es ist so, 2011-12 war der letzte Hochstand im Gold mit 1900 und ein paar Zerschossenen. Und ab da ging es eigentlich nur in die Grütze. Ja. Und jetzt sind wir eigentlich die letzten 2-3 Jahre, ging es wirklich traumhaft vorwärts, so wie wir es eigentlich auch schon gesehen hatten. Corona hat ein bisschen dazwischen gefunkt. Aber das waren wirklich 10 Leidensjahre nahezu. Das muss man schon sagen. Weil wir haben immer gedacht, hey, die Verschuldung geht nach oben. Es sieht alles eigentlich übel aus. Dann kam der Ukraine, also vorher noch Corona. Es hat eigentlich dauernd geknallt, ja, dann hat es in Syrien geknallt, dann war der Türkei wieder was los, Israel und Iran war dauernd am Kochen, also ja, und jetzt Osten ist ja offen, genau, Nahe Osten-Konflikt. Und wir haben gedacht, das kann ja nicht wahr sein bei der Verschuldung, dass das Gold sich überhaupt nicht bewegt. Ja, und jetzt kriegt man die Auflösung. Jetzt ist dieses dumpfe Spiel der Comex-Spekulanten und derjenigen, die versuchen, den Goldpreis im Zaum zu halten, das neigt sich dem Ende zu, wie wir es eigentlich die letzten Jahre auch gesagt haben.
Wir starteten ja unser Interview mit, es geht nicht mehr darum, wie viel wir in Zukunft haben, sondern darum, was uns bleibt.
Ja.
Ein Thema ist auch Rohstoffe.
Ja.
Rohstoffzyklus, das sind ja lange Zyklen. Haben wir wieder bald, so, man spricht immer von Superzyklus, besonders bei Silber, Gold und
ja.
sowas.
Also es war in der Tat so, dass wir eine bittere Phase hinter uns haben. Also Ex-Gold und Silber, was immer sehr stabil ist, haben wir natürlich in der Breite der Rohstoffe mächtig verloren, ja, in den letzten Jahren. Ist aber auch zu erklären, wir hatten Lieferengpässe durch Corona und all diese Geschichten und die haben sich irgendwann mal aufgelöst, dann war wieder Ware im Markt, es gab wenig Knappheit. Das dreht sich aber gerade wieder, also gerade bei strategischen Metallen, seltenen Erden, hat China schon Restriktionen erlassen, wie viel darf eigentlich außer Land als Hauptproduzent und wie viel muss bleiben und das führt natürlich zu einer Verknappung und das merken wir gerade, ich beobachte den Bloomberg Commodity Index ja. auf Monatsbasis plus 5%, 5 Punkte, das ist ja schon mal gut. Also wenn wir das jeden Monat mitmachen, ist das, glaube ich, ein Traumergebnis. Aber es dreht gerade. Ja? Und dann wenn man sich mit Zyklik beschäftigt, hatte gute Lehrmeister, Professor Bocker und Johann Seiger.
Ja.
Und der Johann Seiger hat immer das große Bild aufgezeigt. Beim Silberzyklus, wir sind gerade in einem fantastischen Silberzyklus, das muss man einfach sagen. Silber ist der kleine Bruder des Goldes, er läuft immer hinterher und irgendwann läuft er schneller. Und beim Silber haben wir es nun so, wir hatten damals im großen Silberzyklus, sind wir von $4.09 auf $49.50 gegangen.
Ah, das war 1980, oder?
Genau. Das war ein super Zyklus. Und wir sind jetzt auf der Hälfte der Strecke. Also ich bin sehr, sehr positiv für Silber. Silber ist eine Wette wert, aber nicht mit einem Konterpartrisiko. Also Silber nur im physischen Besitz. Und dann brauche ich den Zugriffsschutz und da komme ich wieder ins Spiel. Woanders gelagert, nicht in der EU.
Ah, verstehe. Können Sie mir erklären, warum Gold so gestiegen ist? $2.400?
Ja, relativ einfach. Also einmal gibt es natürlich Wetten auf Gold,
ja,
die total gewirkt haben. Und dann muss man sich das Verhalten der Notenbanken anschauen. Ja? Die haben ja gekauft, die Russen, die Chinesen, als ob es kein Ende mehr, tun sie gerade aktuell auch noch, als ob es kein Ende mehr wäre. Und ich sage ja immer, man muss sich, in den Märkten gibt es Wölfe und Schafe, ja. Man muss sich am Fressverhalten der Wölfe orientieren.
Ich bin Andreas Groß, die Stimme von Börsenradio. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.
Börsenradio Network AG. Marktbericht. Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG.
Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Thieme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Thieme Club. heiko-thieme.de